Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vinyl Talk. Wir sind wieder über den Dächern der Landeshauptstadt im Überwegs. Und heute wird es kultig. Mein Gast neben mir ist nämlich schon über 40 Jahre ein kreativer Macher in der hannoverschen Kunst- und Kulturszene. Er ist Veranstalter großer Open-Air-Konzerte gewesen im Stadion. Er hat über 13 Jahre lang die Techno-Parade Reincarnation angeführt. Er ist Unternehmensberater und auch Manager in Sachen Kunst im Kunstladen in der List. Er steht wie nur wenige für den Kulturstandort Hannover und ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Klaus Rittgen ist da.
Danke für die Einladung.
Klaus, ich freue mich sehr. Ich habe gerade schon gesagt, du hast so viel gemacht und getan. Hannover muss dir ewig dankbar sein. Auf deinem LinkedIn-Profil steht ein Satz, der heißt, es ist viel mehr möglich, als man denkt. Fast immer. Was ist das Motto, was dich da treibt?
Ich glaube, einerseits eine Neigung zum realpolitischen Denken, auch im Unternehmerischen, und andererseits mein Optimismus und die Erfahrung, dass ich mit dem, was ich an Background mitbringe, auch noch Dinge umsetzen kann, die es bisher nicht gegeben hat und die ich zum Teil schon seit langer Zeit im Kopf habe. Ich glaube, das war mal der Hintergrund. Du erinnerst mich dabei an einen Satz, den ich selber schon bestimmt seit 2 Jahren nicht mehr gelesen habe, obwohl ich hin und wieder mal auf LinkedIn bin. Mhm. Aber das war, glaube ich, der Hintergrund, warum ich ihn damals, ich hätte fast gesagt, zu Papier gebracht habe.
Er ist legendär oder andersrum gesagt, er hat dich ja auch gekennzeichnet. Denn steigen wir mal ein. Also für mich als damals kleiner Junge war das spektakulär 1988 Niedersachsenstadion. Die Megaband Pink Floyd spielt in Hannover. Und ich habe das Plakat tatsächlich auch im Internet noch gefunden. Und du hast zusammen mit Wolfram Müller, ihr wart ja damals die lokale Konzertagentur. Also ihr habt sozusagen dieses Stadionkonzert organisiert. Erzähl mal, ist das nicht eine richtig große Schaufel gewesen, die ihr da in die Hand genommen habt? Ein Stadionkonzert mit Pink Floyd?
Genau, das war meine erste große Stadionschaufel, um mal im Bild zu bleiben. Allerdings ohne Wolfram Müller. Unsere Wege hatten sich schon getrennt.
Ach Mensch, okay.
Unsere letzte Kooperation war das die Wiedereröffnung des GOPs in Hannover.
Oh.
Aber dazu später.
Ja, das ist ja.
Das Stadion Open Air mit Pink Floyd war tatsächlich für mich auch eine neue Dimension. Und ich habe Pink Floyd ja noch 2 weitere Male im selben Stadion veranstaltet. Also die waren insgesamt 3 Mal hier in Hannover mit jeweils, wie du ganz richtig sagst, spektakulären Shows.
Ja, und vergiss
eine Band, die mich seit meiner Jugendzeit beglitten hatte. Und das war eine neue Dimension. Ich habe später manchmal gesagt, wenn das die Meisterleistung war, mit der man eben in eine neue Dimension eingestiegen ist, dann war die Reincarnation Parade die Doktorarbeit. Vor dem Hintergrund, dass ein Stadion ja gebaut ist für große Veranstaltungen und um Menschenflüsse zu kanalisieren und sie zu bestimmten Punkten zu bringen, um Toiletten da vorzuhalten, wo man sie vermutet oder wo man sie gerne nutzen möchte. In einer Innenstadt mit in der Spitze deutlich über 300.000 Besuchern, die euphorisch irgendwas machen und deren Ströme man genauso steuern muss und wo man ja auch sehen muss, dass man neben den Kosten, die man dabei verursacht, auch Verdienstquellen, Umsatzquellen für die Veranstaltung und natürlich auch für das unternehmerische Sein schafft. Das war sicherlich dann die Doktorarbeit, wenn ich die Habilitation.
So, jetzt haben wir über Pink Floyd gesprochen, aber wir sind ja im Vinyl-Talk. Du hast ja auch 4 Platten mitgebracht.
Ja.
Jetzt müsstest du mir ja mal eine rausnehmen. Da sind wir jetzt echt gespannt, was so ein Musikprofi wie du auf den Plattenteller auflegst, wenn er die Frage beantworten muss, welche 4 Platten sind denn in deinem Leben wichtig gewesen? Ich glaube, du könntest wahrscheinlich 5 Sendungen hier mit mir machen. Aber welche Scheibe legst du denn als erstes mal auf und sagst uns?
Ja, lass mich vielleicht einleitend dazu sagen, wenn ich darf, würde ich gerne hinter jeder meiner Auswahlen noch 2 andere Titel nennen. Denn wie das denn so ist, dass man, wenn man in seinem musikorientierten Leben auf 4 Alben oder Songs festgelegt wird, dann ist die Festlegung schwer und man hat schon nach wenigen Tagen das Gefühl, was ganz Falsches ausgewählt zu haben. Ich habe mal als erstes Led Zeppelin mitgebracht, denn das war für mich ein Album und nicht nur der Song, den ich ausgewählt habe, Whole Lotta Love. Da könnte man sagen, Gott, ja, ein bisschen profan. Aber er ist tatsächlich, er war eine Weichenstellung für mich. Ich war in meinen jungen Jahren Rockfan und bin es in gewisser Weise zum Teil geblieben, bin mittlerweile dem Jazz und dem Pop deutlich mehr zugewandt, als ich es damals war. Also habe einen sehr verschiedenartigen Musikgeschmack und Led Zeppelin mit diesem Album, Led Zeppelin 2 und Whole Lotta Love, das war etwas ganz Besonderes. Ich erinnere mich noch, wie ich das in einem kleinen Laden mit so zwei Sennheiser Kopfhörern, die man sich so an den Kopf hielt und die Stereo-Effekte, die da draußen sind, die ich so noch nicht erlebt hatte. Also all das. Und das ganz Ungewöhnliche dabei ist, dieses Album ist in seiner Produktion, obwohl mittlerweile 50 Jahre alt, zeitlos. Es hat ein Arrangement und es ist eine Produktion, die du heute genau so machen könntest, wie sie damals gemacht worden ist. Das ist ungewöhnlich. Ich bin auch Jimi Hendrix Fan und wenn ich Jimi Hendrix höre, gut, eine Drei-Mann-Band, dann geht es mir heute oft so, dass ich sage, geile Soli, geile Stimme, aber das Arrangement ist dann eben sehr festgelegt auf die Zwei-Mann-Begleitband und auf die Zeit. Das ist hier nicht so.
Und bist du dem mal begegnet?
Also sind das so Götter? Ja, das stimmt. Ich habe ein Konzert mit denen gesehen. Es gab hier ein Konzert in einer dafür wenig geeigneten Messehalle.
Ja, Halle 2 oder welche?
Nee, Halle 2, da habe ich ja selber die meisten Sachen gemacht. Ja. Nein, das war, glaube ich, eine im mittleren Bereich, deren Nummer ich gar nicht präsent habe. Da gab es ein einziges Konzert und das war das mit Led Zeppelin. Die Halle war nicht verdunkelbar, also hatte so große Dachlichter. Es war Sommer, es war warm. Ja. Ein Shepard-Sound, der nicht zu überbieten war und das wurde meiner Lieblingsband aus frühen Tagen leider nicht gerecht.
Ja, ja. Also Lieblingsband, jetzt weiß ich, ich will mal ein paar Namen sagen. Kraftwerk, Ramones, Marius Müller-Westernhagen, Joe Cocker, Iggy Pop. Du hast aber auch, ich meine, Johnny Winter sogar irgendwie mal in der
Rede. Ja,
also,
genau.
Weil du gerade schon Woodstock sagtest.
Mit dieser Stimmlage.
Ja, und Dead Kennedys und Trio. Und also du hast ja eine riesen Bilanz, diesen Menschen begegnet zu sein. Was macht das mit dir? Ist das etwas, was du nie vergessen wirst? Oder hast du eher das Gefühl, die haben dir auch alle mit was auf den Weg gegeben? Also wie ist so deine Bilanz mit so vielen Stars im Leben?
Ich habe in diesen Jahren oder Jahrzehnten, in denen ich das ganz vorwiegend gemacht habe, immer den Grundsatz vertreten, ein Veranstalter sollte der Veranstaltung dienen, sich nicht eitel auf der Bühne rumtreiben. Und habe es deswegen auch vermieden, Fotos, was im Backstage-Bereich ja immer mal möglich ist, zu machen. Nur hatte man auch damals nicht immer eine Kamera mit seinem Handy dabei.
Nee, da gab es ja nur wenige, die da rein durften, ehrlich gesagt.
So, ne? Und so gibt es bedauerlich wenig Fotos von mir, weil das eben das meine Einstellung ist. Es hat mich, man hat nicht, das ist ja immer eine Fehlannahme, die man hat, wenn man einen Veranstalter und sein Tun sich vorstellt, denkt man immer, der lernt die Leute alle kennen. Das ist natürlich nicht so, denn viele große Stars, viele Bands sind sehr abgeschirmt und sind auch auf höchst anstrengenden Tourneen und sind ja umgeben, auch das darf man nicht vergessen, in aller Regel von einer großen Gruppe von Klakören, die immer abnicken, sobald der oder diejenige etwas sich wünscht oder um abgefeiert zu werden oder einfach um eine gute Position bei dem jeweiligen Künstler zu haben. Und so ergibt sich nicht zu jedem, bei weitem nicht zu jedem, ein persönliches Verhältnis. Zum Teil ist das so und zum Teil habe ich das genossen und habe dabei auch festgestellt, Gott, das ist nicht überraschend, geradezu ein bisschen profan, es sind oft auch nur Menschen und wenn du ihnen näher kommst, wenn sie das zulassen oder wenn sie dich auch interessant finden, ergeben sich dabei zum Teil durchaus interessante, zum Teil freundschaftliche Verhältnisse, zum Teil Freundesverhältnisse.
In diesen vielen Jahren, in denen du dieses Thema Konzerte gemacht hast, also wir kommen ja noch zu deinen anderen Episoden, was du alles so gemacht hast. Was ist wohl so dein größtes Talent gewesen, um so viele Konzerte auf die Beine, erfolgreich auf die Beine stellen zu können? Was brauchte man denn damals, vielleicht auch genauso noch heute, aber was ist das Haupttalent eines Veranstalters?
Ich glaube, ein Veranstalter muss zum einen die kaufmännische Seite beherrschen, die da mit oder die sich daraus zusammensetzt, dass er seinen Markt gut kennen muss, dass er wissen muss, welcher Eintrittspreis ist durchsetzbar und wie viele Leute kommen für den Eintrittspreis. Idealerweise nicht zu wenig nehmen fürs Ticket, aber auch nicht zu viel. Da muss man auch sagen, ist das Mitbestimmungsrecht von den lokalen Veranstaltern zum Teil begrenzter, als man sich das vorstellt. Das wird gemeinsam mit dem Tourneeveranstalter, mit dem Künstlermanagement entschieden. Heute mehr denn je, möchte man sagen. Und ja, da muss man in der Lage sein, zu den Tourneeveranstaltern, über die das Geschäft in diesem lokalen Bereich ganz maßgeblich läuft, ein vertrauensvolles und idealerweise ein sympathisches Verhältnis aufzubauen, dass man nicht nur die mag und nicht nur für die gerne arbeitet, sondern dass die sagen, ist der richtige Mann für uns vor Ort. Und zum Schluss muss man idealerweise die Locations, wie es heute so schön heißt, die Hallen, die Venues, wie man im Englischen sagt, haben, mit denen man die oder in denen man diese Produktionen umsetzen kann. Da war für uns die Rotation sicherlich ein wesentlicher Einstieg. Es kam ja dann der Ballroom Blitz, es kam dann die Music Hall über den Musikzirkus. Also wir haben eine Reihe von Venues ausprobiert und dann auch dominiert, weil sie uns gehörten. Und dann hast du das Sagen und vermietest zwar hier und da auch an den Wettbewerb. Das kenne ich natürlich auch und habe später auch umgekehrt kennengelernt. Aber das sind wesentliche Voraussetzungen. Man muss dir die Organisation und die Größe zutrauen.
Also Vernetzung war damals schon der maximale Schlüssel, genauso wie es heute ja eigentlich immer noch ist. Es ist halt People's Business. Es ist halt wirklich ein vertrauensgetragenes Geschäft,
würde ich einfach mal sagen. Also es ist nicht so, wie man sich das manchmal vorstellt, dass es nur von Geld zu steuern wäre. Dann gäbe es sicherlich viel mehr Veranstalter, die sich mit einer solchen Geschichte dann vielleicht den Traum erkaufen, mal ein großes Konzert veranstaltet zu haben. Nein, du musst auch die Strukturen haben und du musst... denk mal bei Stadion Open Airs oder auch bei Hallen, großen Hallenveranstaltungen. Du musst die Struktur haben, dass du die Mitarbeiter hast, die das Ganze aufbauen. Du musst die Struktur, die Ordnerstruktur haben. Das ist etwas, was sich im Augenblick gerade zunehmend verselbstständigt und damit auch löst von den Veranstaltern, also auch von anderen genutzt wird und nicht mehr nur dem einzelnen Veranstalter zur Seite steht. Aber das war damals für uns, genauso für uns, wie für unseren Wettbewerb, die Aufgabe, dort ein entsprechendes qualifiziertes Team sich an die Seite zu stellen, um damit dann eben in der Lage zu sein, Veranstaltungen dieser Größenordnung und dieser Verschiedenartigkeit umzusetzen.
Die Welt hat sich ja ein bisschen umgekehrt, ne? Früher haben die Leute erstmal ihre Platten verkauft, waren in Airplay-Charts, hatten dann sozusagen erstmal goldene Schallplatten für die meistverkauftesten Anzahlen. Und dann kam das Konzert, die Tournee noch oben drauf. Oder die Tournee hat das neue Album befeuert. Heutzutage verdienen die Leute ja eigentlich fast nur noch mit den Live-Shows. Ist mein Gefühl, dass sich das Geschäft eigentlich fast umgedreht hat. Würdest du eigentlich denken, Mensch, schade, dass das erst jetzt so zum Tragen kommt? Oder fühlst du dich damals auch noch so ein bisschen als Pionier fürs Live-Geschäft? Weil heute ist ja live in Dimensionen, findet das ja statt, immer größer, auch immer teurer, muss man ja sagen. Tickets für 200, 300 Euro ist ja überhaupt gar kein Problem mehr. Wie würdest du das vergleichen, früher und heute? Was hat sich da verdreht?
Ich glaube, es hat sich alles im geschäftlichen Bereich alles deutlich weiter professionalisiert. Und im selben Zusammenhang könnte man auch sagen, zugespitzt. Das heißt, es gibt mittlerweile den weltgrößten Veranstalter mit Live Nation, der den US-Markt dominiert, der dort drüben hunderte von Hallen seine eigenen nennen darf. Es gibt in Deutschland und in Europa den größten Veranstalter hier, das ist Eventim oder Eventim, von meinem alten Wegbegleiter Klaus-Peter Schulenberg ins Leben gerufen, ein Bremer Kollege, mit dem ich eine ganze Reihe auch an Open Airs gemacht habe, Dire Straits oder Michael Jackson beispielsweise. Und der irgendwann sehr früh erkannt hat, dass CTS, das Computer-Ticket-System, was ja ursprünglich mal dahinter stand, eine ganz zeitgemäße Idee ist und die richtige Vision dahinter hatte. Also er hat CTS gekauft von mehreren Tourneeveranstaltern und die richtige Vision dahinter gehabt hat, den Kartenvertrieb für sein System, was ja theoretisch kopierbar ist, über die Anteilseigentümerschaft großer Tourneeveranstalter in Deutschland abzusichern. Wo er dann in der Regel nach meiner Kenntnis 51% hatte. Und damit große Veranstalter wie Marek Lieberberg oder Peter Rieger oder an seine Seite gebracht hat und darüber den Wachstum oder das Wachstum gesichert hat und größer und größer geworden ist und das mit einem großen Geschick gemacht hat. Und dasselbe gilt für Live Nation in den USA, wo es einfach so ist, dass es mittlerweile im Grunde niemanden mehr gibt, wenn Live Nation das nicht zulässt, der bei den großen Stars den Zugriff auf die Künstler hat, auch weil die Angebote zum Teil so sind, dass sie bis auf den auf die letzte Einnahme gerechnet sind und man sich in der Spitze der Einnahmen an kleinen Margen bedient, was in der Summe wieder zum interessanten Ergebnis führt und irgendwann natürlich dazu, dass du einen wettbewerbsfreien Markt hast.
Ja, ja, ja. Also leichte Monopolisierungstendenzen, würde ich mal sagen. War früher wahrscheinlich ein bisschen anders.
Gut beschrieben.
Lass mal noch eine zweite Platte auflegen, um noch ein bisschen mehr vielleicht den, doch den Rockfan in dir zu spüren, oder?
Tja, ich will hier, mal gucken. Hier unten liegt nicht mehr so ganz so viel Rockiges. Das nächste ist Dire Straits, Brothers in Arms. Das folgt genauso wie eine weitere Platte, die dort unten liegt, einer Idee, die ich ein bisschen erklären muss. Ich habe irgendwann mal, obwohl ich mich wirklich gut fühle, von einer wunderbaren Gesundheit geküsst bin, mal gesagt, wenn ich so bestimmte Songs gehört habe, ich muss mir jetzt eigentlich mal einen Zettel raus und mal eine Notiz machen und dann zu meiner Freundin gesagt, du, diese Liste hier, die müsstest du dir eigentlich mal kopieren, die soll mal an meinem Grab gespielt werden. So, und irgendwie hat mich deine Anfrage so ein bisschen in diese Ecke verleitet, sodass zwei Songs, nämlich Brothers in Arms von Dire Straits und ein weiterer, aus dieser Liste kommen und dazu gibt es nochmal zig Alternativen, an die ich in dem Moment gar nicht gedacht habe, aber irgendwie hast du mich so eingefangen. Nicht etwa, dass du mich mit Grabesstimmung versehen hast, das meine ich nicht, so fühle ich mich auch gar nicht. Aber ich fühle mich eben, wie gesagt, guter Dinge, aber manchmal ist es ja auch wichtig, wesentliche Sätze und Dinge, die einem einfallen, zu Papier zu bringen, um sie im Sinne eines Vermächtnisses erstens vielleicht irgendwann mal jemanden zu übergeben oder zu hinterlassen oder um sich auch vielleicht zwei Jahre später den ganzen Kram nochmal anzugucken und zu sagen, Gott, ja, was hat dich damals eigentlich dazu gebracht? Warum gerade der Song oder warum der Gedankengang? Ja. Das sind dann so, naja, Gedankengänge, die einen begleiten, wenn man hier und da über sich selber nachdenkt.
Komm, wir denken mal ganz frühe Tage. Du bist auf dem Gymnasium in Langenhagen. Ja. Ich hoffe, das ist korrekt. Und da hast du schon angefangen, Konzerte zu veranstalten. Also, will
so heißen, ist es.
Warum? Also einfach Lust und Laune oder war das gut, um an die Mädchen ranzukommen? Also was waren so die Antriebsfeder, um Konzerte zu machen?
Ich glaube, es war die Neigung, überhaupt früh Veranstaltungen zu machen. Ich war Schulsprecher.
Ja. Oh, Mensch, okay.
Und war auf einer Schule, die mir Spaß gemacht hat, war immer etwas älter als die Mitschüler in meiner Klasse. Mhm. Das hing damit zusammen, dass mir die Schulzeit wegen vieler anderer Ablenkungen nicht so oft in den Schoß gefallen ist. Also Latein hat mir immer Probleme gemacht und so bin ich doch mehrmals sitzen geblieben.
Hat dir so gut gefallen, dass du sogar extra mal
zum Schluss ein ganz gutes Abitur gemacht.
Ja.
Aber der Weg dahin war steinig und so habe ich mal in der Gesamtkonferenz durchgesetzt, dass wir im Jahr 4 Schulfeten machen durften. Da durfte ich Eintritt kassieren.
Mensch.
Und da gab es dann einen DJ, der das immer wieder gemacht hat und. Das war so, sagen wir mal, vielleicht so die Startebene. Ja. Und darüber kam es dann eben auch zu einem Scorpions-Konzert an der Schule. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch zur Schule ging oder gerade aus der Schule raus war. Ich habe jedenfalls auch in Langenhagen damals, noch bevor ich andere Sachen in anderen Hallen gemacht habe, auch mal Tonsteine Scherben gemacht in der Adolf-Reichwand-Schule.
Ja, ja, ja. Das war ja fast schon politisch, oder?
Das war also damals da politisch.
Muss man ja schon aufpassen.
Eine Bundesministerin war damals die Managerin der Band, Frau Roth.
Ach Mensch.
Und auch kleine Welt. Die habe ich nicht persönlich kennengelernt, aber das habe ich dann irgendwann mal gelesen über sie. Und haben mich Veranstaltungen gereizt und dann kamen Mensafeten dazu, sodass ich über die Mensafeten dann zum Schluss auch zur Rotation gefunden habe.
So, und die Rotation, da habe ich einen Satz von dir gefunden. Die Rotation war von Lederjacken und geradliniger Deftigkeit geprägt. Wer es eher schick haben wollte, ging in den Musikpalast oder in die Osho-Disco. Also dich hat dann auch so ein bisschen die Rotation getatscht, so neudeutsch, weil das war ja eigentlich eine von Druckerschwärze und Industrieschweiß geprägte alte Halle. Also die war ja jetzt nicht schick, oder im Gegenteil, die war ja eigentlich wirklich nur eine Halle.
So, ne? Ob sie mich aber geprägt hat, also ich habe mich damals durchaus als schick empfunden. Ja. Also in diesem Sinne hat sie mich zumindest nicht geprägt. Sie war für einen nicht unwesentlichen Teil der jungen Leute und Jugendlichen in Hannover damals ein total angesagter Laden, und wir hatten den großen Vorteil, dass wir das Publikum auch immer wieder durch unsere Konzerte beleben konnten. Mhm. Denn wir haben aus dieser Halle, die, wenn du sie dir angucken würdest, oder Fotos kennst du bestimmt, die ja erstmal so gar nichts von einer Konzerthalle hatte, weil schon eine Bühnenposition schwer vorstellbar war. Das haben wir alles irgendwie überwunden und haben eine Konzerthalle draus gemacht. Und wenn die Konzerte eben an Wochenendstagen stattfanden, ging auf der unteren Ebene die Disco danach weiter. Und man hatte deswegen immer im Grunde auch immer eine Teilerneuerung des Publikums, weil das Publikum durch unterschiedliche Künstler, die dort auftraten und ausverkauften, immer wieder erneuert wurde.
Nun denken ja viele gerade jetzt immer wieder an die Rotation zurück, also weil sie ja auch immer wieder Revival-Partys feiert. Gerade erst wieder war es soweit in der dann wiederum alten Druckerei. Also irgendwie die Ironie des Schicksals ist, dass Matzak schon die nächste ehemalige Druckerei hat. Was macht das mit dir heute? Berührt dich das irgendwie, dass das so zurückkommt und dass die Leute das auf einmal auch so feiern? Wie schön das eigentlich war?
Das berührt mich schon. Das ist nicht meine Leistung übrigens, denn ich bin, ich sage mal, ich bin kein Retrospekt. Ja. Das heißt, ich bin nicht jemand, der sich nach hinten orientiert und gerne, das tun wir nur heute ausnahmsweise mal, gerne über seine Vergangenheit redet, weil er sich damals besonders toll fand. Ich weiß, wo ich herkomme, und das weiß ich auch mit einem gewissen Stolz, und zum Teil kann ich auch über das eine oder andere Augenzwinkern und sagen, ja, das war auch mal eine Sache, die du gut fandst, aber ansonsten orientiere ich mich nach vorne. Aber wenn dann eben 40 Jahre nach dem Ableben der Rotation eine Party 2000 Leute im Vorverkauf zieht,
das meine ich, da ist sowas.
Dann ist das, finde ich, ein ordentliches Ergebnis, und dann kann man sich sagen, ja toll, dass diese Reminiszenzen bei den Leuten, die damals da waren, und auch bei nachgewachsenen jüngeren Jahrgängen mittlerweile wieder zu oder immer noch so einen Anklang haben.
Aber gucken wir gerne mal in die Gegenwart, weil du sagst, lass uns nicht zu viel in der Vergangenheit denken. Heute haben die Innenstädte Probleme. Der Handel schwächelt, E-Commerce, alle denken über die Smart City von morgen nach. Damals gab es keine Digitalisierung. Wenn man eine Telefonzelle gefunden hatte, war das schon großartig. Glaubst du denn, dass es so etwas noch einmal wieder geben könnte? Ist vielleicht unsere Zukunft ein Teil der Vergangenheit? Müsste es nicht wieder viele kleine Clubs geben in der Innenstadt? Müsste es nicht eigentlich wieder dieses Live-Geschäft geben? Also nicht nur das ganz Große, wo man einmal im Stadion ist oder so. Glaubst du, dass es eine Renaissance für solche Kulturszene geben könnte? Als Chance für neue Jugend, für neue Generationen, für neue Innenstädte?
Dazu muss man sich zwei Sachen vor Augen halten. Ich glaube, zum einen hat sich die Zusammensetzung des jungen Publikums verändert. Das heißt, wir haben heute viele junge Leute auch, die aus anderen Kulturkreisen ursprünglich mal hierher gekommen sind oder deren Familien aus anderen Kulturkreisen hergekommen sind und die auch mit einem anderen Geschmack in Sachen Musik und mit einem anderen Anspruch in die Städte kommen. Erstens. Zweitens, ich glaube, ich habe neulich einen ganz interessanten Satz von einem deiner Gäste gehört. Da ging es, glaube ich, um die Verkehrsplanung in der Innenstadt. Und dabei ging es darum, dass da mehr Fahrräder noch hin müssen und dass diejenigen, die gegen Fahrräder sind, sich immer ganz besonders lautstark äußern und sich dagegen auflehnen. Ich habe genau das umgekehrte Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass diese Verkehrsplanung, die wir heute von unseren Politikern und der Verwaltung präsentiert kriegen, hier Leerräume schafft, von denen ich gar keine Ahnung habe, wer die füllen soll. Mhm. Wer soll denn wohl auf der Prinzenstraße auf Bänken rumsitzen und in dem schnell verschatteten Umfeld dort, die Gebäude sind rundherum alle fünfgeschossig, wer soll sich denn da wohl vergnügen? Wer soll sich auf dem Köbelinger Markt vergnügen, wo man dann irgendwelche Turngeräte aufstellt? Das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Ansatz. Ich finde, die Innenstädte müssen sowohl für den ÖPNV, das wird vorbildlich hier in Hannover gemacht, als auch für den Individualverkehr offen bleiben. Und denn viele Leute, das ist doch gerade das Typische für Hannover, müssen ja auch aus der Region, also haben weite Wege und haben nicht jeder hat abends die Bereitschaft, sich in auf irgendeinen düsteren Bahnsteig zu begeben und mit der S-Bahn in die Wedemark rauszufahren. Und ein Taxi ist da dann eben doch ein bisschen teuer. Also an dieser Stelle denke ich, muss man zunächst mal das, was im Augenblick passiert, nicht überspannen, dass Straßen immer enger werden, dass Parkgebühren immer teurer werden und dass man zum Schluss überall nur noch zu Fuß oder mit Bus und Bahn hinkommt. Ich finde es wichtig, dass man in dieser Stadt, die so angelegt ist durch ihre starke Zerstörung im Krieg, dass man Strukturen auch aus diesem angelegten Teil erhält und beide Angebote macht. Und ich glaube, dann besteht auch durchaus eine Chance, dass Hannover wieder oder dass Hannover weiterhin eine interessante Angebotskultur hat und eben zwischen Größenordnungen wie Capitol oder Swiss Life Hall oder Buggy oder Musikzentrum, wo man sich jetzt gerade der Stadt sehr engagiert, ne?
Ja, genau. Aber denk mal an Flohzirkus, Leinedomizil, Ballroomblitz war ja auch ehrlich gesagt eine kleine Kammer. Das waren ja gar nicht so große Läden. Meinst du nicht, dass das auch wieder enorm spannend wäre, wieder so ein bisschen auf Tuchfühlung mit den Musikern? Ich bin ja auch öfter mal im Jazzclub und so, da ist das ja noch, da kommen die Leute ja immer so mit so einem Grinsen raus, weil sie so nah dran waren, weil das sich so gut angefühlt hat. Also, du hast ja auch Music Hall, das war natürlich schon ein viel größeres
Format. Music Hall war eine 5000er-Kapazität,
ja, wollte ich gerade sagen,
das ist vergleichbar mit der Swiss Life Hall.
Ja,
Ballroom Blitz war zur Erinnerung eine 1200er-Kapazität, also weniger klein, als du da denkst oder ihn in Erinnerung hast.
Ja.
Der lag natürlich eben aber auch nicht im Zentrum. Hast du
Depeche Mode gehabt?
Genau.
Depeche Mode, muss man sich mal vorstellen.
Peter Green, Heinz-Rudolf Kunze.
Ja, verrückt. Ich
weiß also, das war, und das war eine geile Atmosphäre da. Aber es war ja kein Laden, der in der City lag.
Ne? Nee, das
lag ja im Grunde an der Grenze. Ist schon Miesburg, liegt ja direkt da auf der Hannoverschen Straße. Gibt es längst nicht mehr.
Unvorstellbar eigentlich heutzutage, oder?
Ja, zumindest nicht so ganz leicht vorstellbar. Gut, der Flohzirkus, das war so eine, nach meiner Erinnerung, so eine 300er Kapazität, das Leinedomizil war mit kommerziellen Maßstäben wirklich nur schwer zu führen, so klein wie es war. Und man muss dazu sagen, was dem leider Gottes im Wege, heute auch oft im Wege steht, ist eine juristische Situation, die den Einzelnen mit seiner Kritik an Lautstärke völlig überbewertet.
Okay.
Ich will ein Beispiel nennen, denk mal an das Maschee-Fest.
Ja.
Da finde ich die Geschehnisse dort auf der NDR-Seite, sage ich mal, also am Ostufer, gruselig. Also dass man da im Grunde eine Veranstaltung, die diese Bedeutung hat für Hannover, für die Region, für Niedersachsen, dass man die da im Grunde ab 22 Uhr so runtersteuert, weil man sonst die berechtigte Befürchtung hat, dass Rechtsstreitigkeiten so ausgehen, dass man das einfach alles verboten kriegt. Ne? Und das gilt natürlich für Emissionen, die das geht mit parkenden Autos los. Das gilt natürlich für Emissionen aus Veranstaltungen in Hallen genauso. Ich sage dir ein Beispiel, als wir die Music Hall gebaut haben, das ist jetzt mittlerweile 20, 25 Jahre her, da war es meine Aufgabe, das Ganze, unter anderem meine Aufgabe, das Ganze politisch durchzusetzen. Im SPD-dominierten Linden.
Schmalstieg war da auch noch Oberbürgermeister, oder?
Also Schmalstieg war Oberbürgermeister. Mit dem habe ich mich gut verstanden. Ja. Aber das war der Bezirksrat, der da für uns zuständig war, und natürlich das Beordnungsamt. Und diese riesige Industriebrache stand da leer. Und man hatte keine Verwendung dafür. Und die Zuwägung passierte unten über den Fischerhof. Und da mussten wir im Gleisdreieck, wie hieß die Brauerei noch dort? Kaiserbrauerei? Nee. So heißt nämlich auch das Dreieck da.
Ja,
also es gibt dort ein Dreieck, was sich ergibt aus einer Trogstrecke auf der einen Seite, die vom Telefunkenkreise kommt, und auf der anderen Seite einer vierspurigen Straße und gegenüber 300 Meter entfernt läuft die Güterumgehungsstrecke. So im 5-Minuten-Rhythmus nachts 800 Meter lange Züge, die da lang scheppern. Und von uns floss nun der Fahrzeugverkehr bei unseren Veranstaltungen vorbei. Was mussten wir bauen? Für 300.000 Euro eine Lärmschutzwand, um ein 16-Parteien-Gebäude aus den 50er Jahren gegen unsere Verkehrsemissionen zu schützen.
Diese?
Und wir, ja, siehst du, geil gesagt. Ja, also. Und im Anschluss daran, das kostete auch nochmal 30.000, ja, alles Geld, noch eine Verkehrsinsel, damit der rückfließende Verkehr nicht in diesen Wohnbezirk abfließen konnte. Ja. Das ist 25 Jahre her, das ist alles nicht besser geworden. Ne? Das heißt, wenn du sagst, du gehst heute in die Innenstadt und Veranstaltungen dieser Art sind eben nicht nur mit Emissionen verbunden, die die Bands verursachen, sondern eben auch mit Fahrzeugverkehr, die kommen ja nicht alle mit dem Fahrrad da angeradelt. Dann musst du an dieser Stelle oft ganz tief in die Tasche greifen und hast einfach Auflagen mittlerweile gegen dich, die diese Sachen zum Teil nicht finanzierbar machen. Oder um es mal aus Sicht eines Kulturmenschen zu sagen, der diese Dinge immer selbst finanziert hat, also keine staatlichen Mittel kassiert hat, die es unkommerziell machen, weil es nicht bezahlbar ist.
Hast du keine Lust drauf? So. Komm, wir legen noch die nächste Platte auf und hören noch mal rein in...
Wir hören da rein sogar?
Nee, wir hören da nur gedanklich rein. Also E-Rock ist ja
das verrückter ist Kerl. Tatsächlich nicht nur ein Cover, was ungewöhnlich ist, der Typ ist auch ungewöhnlich. Das ist der frühere Schlagzeuger von Grobschnitt. Die Band habe ich nie gesehen. Typische Krautrock-Band aus Deutschland, habe ich nie gesehen, auch nie veranstaltet. Hätte eigentlich passieren können, ist aber nicht passiert. Und der hat einen Song, dieser Song heißt Wolkenreise, gemacht, den ich total entspannend empfinde und der als du mich ansprachst, ganz spontan dazu gebracht hat zu sagen, das ist einer von meinen vier.
Ich meine sogar, dass er im Tatort oder in irgendeiner TV-Produktion auch mal so ganz berühmt
könnte sein.
Ist irgendwie so, ne?
Also so. Hat so einen langsamen Reggae-Rhythmus eigentlich.
Ja. So summt sich so dahin irgendwie.
Ja,
so.
Genau.
Und so. Das war aber, glaube ich, noch in den 70ern oder Ende der 70er, würde ich sagen, war Wolkenreise irgendwie so.
Könnte sein. Also das Datum, zu dem das Album rausgekommen ist, habe ich gar nicht so in Erinnerung. Es war ein, kennst du vielleicht auch, es war ein Album oder ein Song, den ich zunächst mal, glaube ich, im Radio gehört habe und nicht zuordnen konnte.
Welchen Sender hast du immer gehört? NDR 2? Weil so viele Sender gab es ja damals
auch nicht. Das stimmt. Also NDR 2 habe ich gerne gehört. Und irgendwann, als dann der erste niedersächsische Sender FFN kam, nachdem
89, 90 muss ich
kommerzielle sagen. Sender zugelassen wurden. Das war eine neue Entwicklung, die auch eine neue Gesetzessituation
voraussetzte. Waren ja auch gute Partner für die Veranstaltung.
Stimmt.
Also, ne, ich ganz glaub, richtig. Pink Floyd habe ich da auch mit FFN schon, glaube ich, sogar gesehen.
Da hast du, glaube ich, recht. So war es, glaube ich. Genau.
Verrückt war ja auch die Welt 1989 in Berlin, als ein junger Dr. Motte eine politische Demonstration angemeldet hat, die hieß Demonstration für Friede, Freude, Eierkuchen. 150 Menschen sind in Berlin diesem Aufruf gefolgt.
Noch auf dem Kudamm.
Auf dem Kudamm, also verrückte Bilder, da gibt es ja tatsächlich auch Bilder von, wo so ein paar Versprengte. Und wir alle wissen, das wurde dann etwas größer. Die Love Parade war geboren, ohne dass er das wahrscheinlich erahnt hat, was da passiert. Du hast dann die Reincarnation hier in Hannover auf die Beine gestellt, was ein ähnlich riesengroßes Ding war. Zeitweise wart ihr Deutschlands größte Parade, denn die Love Parade hat ja auch Höhen und Tiefen so erlebt. Erzähl doch nochmal, was war dein Antrieb und wie kam es zu dieser Idee, wir machen eine eigene Techno-Parade Reincarnation in Hannover? Also du hättest sie ja in Hamburg machen können oder in Köln oder in Berlin, aber du hast sie ja in Hannover gemacht. Ja. Was war der Antrieb?
Der Antrieb war kam eigentlich aus zwei Quellen. Die eine Quelle war die Tatsache, dass Techno mittlerweile auch in der Music Hall, deren Teilhaber ich ja mal war und die ich mit aufgesetzt hatte, hatte mich dann mittlerweile als Teilhaber daraus zurückgezogen, aber dass Techno dort eine immer größere Rolle spielte. Das heißt, ich konnte beobachten, wie sich dieser Markt entwickelte. Ich hatte Berlin zunächst aus der Halbdistanz erlebt und dann auch zweimal live. Also bin da nicht, habe es am Rand gestanden, habe es mal gesehen.
Als Profi guckt man anders, ne?
Ja, Gott, der eine Profi ist so und der andere anders. Also ich bin da auch nicht immer gleichartig, aber da war ich so unterwegs und habe dann, gab es hier in Hannover auch einige Initiativen, die eigentlich gar nicht so sehr aus meiner Ecke kamen, die ich aber sehr schnell gebündelt habe und dann an mich gezogen habe und daraus ist dann die Reincarnation Parade geworden. Ich glaube, die erste, da bin ich gar nicht sicher, muss ich drüber nachdenken, das wäre dann die 14., habe ich gar nicht selbst gemacht, sondern ich habe das erst im Folgejahr übernommen. Ja. Und zunächst war die auch bei uns hier als Demonstration angemeldet, was den großen Vorteil nach sich zog oder mit sich brachte, dass man verschiedenste Dinge eben seitens der Stadt Staat übernommen wurde. Ja. Führte aber auch zu dem Phänomen, dass es jedes Jahr mindestens drei Alternativanträge von irgendwelchen anderen Veranstaltern, die gar nicht die Potenz hatten.
Oder Trittbrettfahrer so ein bisschen. Also die sagten, das können wir auch, oder?
Ja, also ich will sie gar nicht so abqualifizieren. Die waren durchaus Fans dieser Musik, aber die Tatsache, dass man Fan einer Musik ist, bringt einen ja noch nicht in die Lage, eine solche wirkliche Riesenorganisationsaufgabe auch zu leisten. Das musste eben immer erstmal abgearbeitet werden, dass man drei Alternativtermine noch so ungefähr hatte, die angefragt waren und die dann aber sich immer in Luft aufgelöst haben. Ja, und dann ging es darum, diese Parade, die ja erstmal noch kein Geld, keine Einnahmen mit sich bringt, sondern nur Kosten verursacht. Dann ging es darum, diese Parade zu finanzieren. Dazu haben wir sehr frühzeitig den sogenannten Reincarnation Rave erfunden. Eine Geschichte, die ja so funktionierte, dass wir, ich glaube, so bis zu 10 Knickgelenkbusse hatten, die wir dafür angemietet hatten und dass du ein Ticket erwerben konntest und mit diesem Ticket zunächst mal zu dem direkt im Anschluss an die Veranstaltung stattfindenden Rave, der, ich glaube, zweimal im Sportpark stattgefunden hat und zweimal im Niedersachsenstadion. Und von da aus ging es dann um 23 Uhr weiter in die Swiss Life Hall, die noch Stadion Sporthalle hieß, und ins Capitol, wo wir überall Künstler hatten oder Partner hatten, die Künstler dort hatten. Und du konntest mit dem Ticket dich dann in den Bus setzen, der eine bestimmte Ringlinie immer fuhr. Und konntest dir diese Veranstaltung zu Gemüte führen. Das war schon eine ganz beachtliche Größenordnung. Ich erinnere mich, einmal haben wir, da bin ich morgens um, ich weiß nicht, 6 nach Hause gekommen und um 7 Uhr rief mich Mike Gerke an. Ja. Denn da hatte die Reinigungsfirma, die die Innenstadt reinigen sollte, das offenbar kapazitiv falsch eingeschätzt. Und Mike Gerke rief mich an und sagte, Herbert hat mich gerade angerufen, du musst hier mal aktiv werden. Wir müssen AHA zum Einsatz bringen. Und hat AHA dann mit einem relativ großen finanziellen Aufwand nochmal nachgereinigt.
Ja.
Auch das hat es mal gegeben.
Sag mal, und das Ende war ja dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, schwierig. Ne? Im Jahr 2007 wurde die Veranstaltung von den Veranstaltern abgesagt, weil am gleichen Tag, am selben Tag die Love Parade in Essen stattfand. Also was für ein Zufall? Oder war es kein Zufall? Also gibt es da eine Geschichte zu? Weil ist ja doch wirklich schwierig, würde ich mal behaupten, wenn zwei so große Veranstaltungen...
Die Information ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Denn die Veranstaltung in Essen habe ich besucht.
Ja.
Jetzt könntest du sagen, kann ja sein, du hast deine Veranstaltung abgesagt und hast es dir dann da angeguckt. Es war so, dass dass mittlerweile Herbert Schmalstieg durch Stefan Weil abgelöst worden war. Ich glaube, so war es schon. Stefan war schon Oberbürgermeister und dass man zunehmend Probleme hatte, auch das ist ja dann so eine Entwicklung. Alle Veranstaltungen, auch wenn sie wirklich eine große Bedeutung haben, haben eine gewisse Tendenz, sich auch abzunutzen. Und natürlich hast du eine andere Einstellung dazu, wenn eine Parade durch die Stadt geht und du bist Betreiber von New Yorker, als wenn du Betreiber, jetzt erfinde ich mal einen Namen, um niemanden zu nahe zu treten, von Lodenfrei bist, weil dann möglicherweise deine Gäste dort oder deine Kunden eher abgeschreckt werden. Ja, ja. Und so gab es eben die Situation, dass wir, ich weiß noch, im vorletzten Jahr mit der großen Runde gab es Bilder von von drinnen gefilmt aus dem Opernhaus, wo männliche Besucher dann da hin uriniert haben. Also man mache es sich gar nicht ausdenken, so dass wir bei der letzten Parade, die die große Runde gezogen hat, die ganze Oper mit Security und Zäunen abgezäunt haben. Und die letzte Parade dann ja nur noch zweimal um den, quasi ums Rathaus rumgelaufen ist. Also die ist Willy-Brandt-Allee, dann gegenüber vom Maritim, dann links rum. Also das war nur noch ein ganz kleiner Zyklus. Und es war dann nicht mehr die Reincarnation Parade. Also das muss man auch sagen. Und das ist eben auch eine Entwicklung. Ich habe mich also gerade in Zeiten von Herbert Schmalstieg immer hier sehr gut gefühlt, weil der ja auch immer, also bei dieser Parade sehr gut unterstützt gefühlt, weil er auch immer Schirmherr war.
Ja.
Und so eine Schirmherrschaft setzt auch einen gewissen Mut voraus, denn du löst, wie gesagt, nicht nur positive Reaktionen aus. Und es besteht ja auch immer eine Gefahr, dass jemandem dabei was passiert. Ne?
Chance und Risiko liegen immer ganz nah beieinander.
Ja, auch wenn du es sehr gut handhabst, ist es immer nicht ganz ausgeschlossen.
Ja, man weiß immer nicht. Und glaubst du, kurze Antwort vielleicht, das könnte man eigentlich noch mal machen? Oder hat alles seine Zeit und sowas geht nicht mehr? Das passt nicht mehr, weil ich habe ja schon das Gefühl, dass die Jugendlichen eine gewisse Sehnsucht haben für so große Begegnungen, so freie Begegnungen. Also ich habe sogar fast das Gefühl, dass sie fast ein bisschen neidisch da auf diese Bilder gucken und sich denken, boah, war das cool. Und heute sitzen wir alle an unserem Handys und vereinsamen irgendwie alle.
Ach, so schlimm sehe ich die heutige Zeit nicht, aber es gibt ja hier in Hannover im Grunde als eine Art Veranstaltung, die dem nachgelaufen ist, den Christopher Street Day.
Der ist sogar bald wieder, glaube ich, sogar. Ne?
Ist eine, im Grunde ja eine kleine Version.
Ja, ist eine kleine Version, auch aber hat eine andere Farbe.
Ja, genau. Genauso sehe ich das auch. Also, ob ich das glaube, war deine Frage. Ich schließe das nicht aus. Ich selbst würde dafür nicht mehr zur Verfügung stehen, weil ich da alles erlebt habe, was ich erleben wollte. Und weil ich auch den Aufwand und die Anspannung und all diese Dinge, die damit zusammenhängen, kenne. Ich bin gespannt, ob die das in Berlin nochmal hinkriegen. Ich bin Dr. Motte mittlerweile, habe ich ein freundschaftliches Verhältnis.
Ja.
Und unsere letzte Parade hat oder unsere letzte Veranstaltung, die auf diesen Namen aufgesetzt hat, hat ja dann am Blauen See stattgefunden in Garbsen. Also ich würde schon sagen, alles hat seine Zeit, aber ich meine damit nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass sich so etwas wieder ergeben könnte.
Muss es mutige Kulturschaffende geben, die sich dieser Idee vielleicht einfach mal annehmen? Also
ja,
sollen die Jüngeren machen, so ungefähr.
Ja, zumindest ich nicht mehr.
Eine Platte hast du noch, die letzte, die vielleicht mit auch...
Von den Doors.
Ja, wollte ich sagen.
Also und zwar L.A. Woman ist bekannt und dort ist es natürlich aus meiner Sicht Riders on the Storm, ein wunderbarer Hit, den ich mir seit Jahrzehnten nicht überhören kann und der Jim Morrison in einer wunderbaren Gesangsstimme dort in diesem Song wiederfindet. Ich habe Krieger heißt er mit Nachnamen, den Gitarristen der Band mal in einer Night of the Guitars in der Music Hall veranstaltet und hatte da mal einen Berührungspunkt zu der Band. Robbie Krieger heißt er.
Ja.
Zu diesem Song habe ich eigentlich ausnahmslos gute Assoziationen. Du weißt, wie es ist. Manchmal hat man Assoziationen, die sich an bestimmte Zeiten hängen.
Ja, klar. Da hängt
und in denen bestimmte Zeiten wieder groß werden. Das ist hier nicht so. Das hat all meine unterschiedlichen Episoden und Zeiten und Erinnerungen durchlebt, dieser Song.
Sehr gut. Du bist immer Hannover treu geblieben. Also du hast hier Abitur gemacht, du hast diese ganzen Shows organisiert. Was fasziniert dich am Eventstandort Hannover und ehrlich gesagt, wo stehen wir so im Vergleich? Haben wir was liegen lassen? Sind wir besser geworden? Hat Hannover den Rang in der deutschen Rangliste richtig platziert bekommen?
Ich glaube, wir haben tatsächlich wunderbares Umfeld. Wir haben eine wunderbare Verkehrsanbindung. Wir haben eine ganze Zeit lang eine Verwaltung und auch eine politische Situation hier gehabt, das sehe ich im Augenblick mit etwas Zweifeln, die dieser Veranstaltungskultur hier sehr zur Seite gestanden hat und die Veranstaltungen im Stadion, aber eben auch andere möglich gemacht haben. Ich glaube, Hannover hat auch unter der Ägide meiner früheren Mitbewerber Hannover Konzerts diesen Standort praktisch eher noch weiterentwickelt. Also der ist nicht schwächer geworden. Mhm. Und die im Grunde viertel so große Stadt Hannover hat Hamburg hier im Norden nach meinem Dafürhalten zumindest bei Großveranstaltern den Rang abgelaufen.
Ja.
Und wenn du Hannover mit seiner Einwohnerzahl, das ist immer ein bisschen, der Vergleich hinkt immer ein bisschen wegen des Umfelds, was hier
Region, ne?
Umfelder haben, gesagt, andere Städte auch. Wenn du es mit vergleichbaren, vergleichbar großen Städten vergleichst, dann musst du sagen, absolute Spitzenleistung. Hier, welche Stadt gibt es mit 550, 560.000 Einwohnern?
Wo Billie Eilish spielt. Also die
zum
Tickets
Beispiel,
sind gerade
ja, oder denk mal hier, wie heißt der, der Boss? Der spielt seine einzige Show hier, ACDC, die Doppelshow mit 150.000 Besuchern. Ja, genau. Wunderbar, also Gratulation. Mhm. Das ist schon was Besonderes und das sind Indikatoren dafür, dass sich dieser Standort und diese Qualität gehalten hat. Und das wird eben auch aktiv durch einen engagierten Veranstalter und andere Veranstalter hier in Hannover
durch
fortgeführt.
Die Menschen. Gehen wir mal in die Zukunft von Hannover, ins Jahr 2030, fast forward. 2030 ist jetzt gar nicht mehr so weit weg, aber immerhin. Ich würde dir immer einen Satz zuwerfen und du konterst einfach mit einer schnellen assoziativen Reaktion. Also du vollendest den Satz einfach. Kriven, mhm. Die Region Hannover wird 2030...
wie von mir schon längst prognostiziert, das Zentrum des Nordens genannt werden.
Sehr gut. Herbert Schmalstieg hat ja immer gesagt, wir sind die Spanier des Nordens, weil wir hier so gut feiern können.
Ach, kennst du den Satz?
Ja, nee, gut, kannte ich. Wer 2030 in Hannover an Musik denkt, denkt zuerst an?
Von spontan kann schon nicht mehr die Rede sein. Also an die Scorpions würde ich sagen, das ist sicherlich die Band, die hier der Stadt am stärksten Profil gegeben
hat. Wir haben sie auch zu deiner Linken schon in der Deko World Live. Also
zufällig.
Ja, zufällig. Das Kulturangebot 2030 wird
sich hoffentlich anders entwickeln, als ich es befürchte. Wobei man diese Antwort dann noch zweiteilig ergänzen muss. Es gibt einerseits eine Kultur, die im kommerziellen Bereich entsteht. Da habe ich keine Zweifel, dass sich die wunderbar weiterentwickeln wird. Aber der Bereich, der einen staatlichen oder städtischen Support voraussetzt, an dem habe ich so ein bisschen Zweifel und eine gewisse Angst, dass man da mehr auf die Bremse treten wird, als man das im Augenblick tut.
Ja, das Gefühl für richtig gute, innovative Kulturformate wird 2030...
nach wie vor eine große Rolle spielen.
Ja, sehr gut. Also du hast ja immer richtig gute, innovative Kulturformate gemacht. Also darum dachte ich mir, spiel das auch eine Rolle. Ja. Und jetzt die vielleicht schwierigste, aber vielleicht ist es auch die einfachste. In 2030 werde ich Klaus Rittgen.
Meine Enkelchen zur Schule bringen und mich darüber freuen, dass ich mich möglicherweise immer noch in dieser Stadt so wohl fühle wie jetzt.
Das soll auf jeden Fall so sein. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich glaube, Hannover muss ich einmal verneigen, weil du hast so viel getan. Und ich bin ja selber hier in Hannover groß geworden. Ich habe so viele Dinge erlebt, die du mitgeschrieben, veranstaltet hast. Also auch von meiner ganz persönlichen Warte einmal ein ganz, ganz großes Danke. Hannover ist an dir gewachsen. Hannover hat unvergessene Szenen, Momente gehabt. Dir ganz herzlichen Dank, dass auch diese Szene hier zustande gekommen ist. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich will es mal so sagen, Uwe, es ist gern geschehen.
Ja, es ist gern geschehen. Und wenn auch Sie Spaß an dieser Sendung hatten, dann schalten Sie doch einfach das nächste Mal ein, wenn es heißt Vinyl Talk aus dem Überwegs.